Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 121, dem heiteren kleinen Nachrichtenrückblick zu den interessanteren Ereignissen aus der Games-Branche. Naja, wobei, so wirklich heiter ist keins der Themen in dieser Ausgabe. Da wurde etwa Paradox, die Beta-Fassung von Victoria 3, geleakt, noch bevor das Studio das Spiel wirklich ausführlich vorstellen konnte. Da hat der Regierungschef des US-Bundesstaats Kalifornien die Chefanwältin im Fall der Klage gegen Activision entlassen und da planen sowohl Sony als auch Microsoft neue Möglichkeiten, Werbung in Spielen anzuzeigen. Und da ist sich Kaufland nicht zu schade, sich die große Nachfrage nach den begehrten Spielkonsolen so richtig zu versilbern. Aber immerhin, ein kleiner Trost, nach langer Flaute gibt's endlich neue Spiele in China. Viel Spaß bei dieser Folge. Beta-Bild von Victoria 3 im Internet geleakt. Mitte März passierte für Paradox Interactive eine Art GAU, also ein größter anzunehmender Unfall. Und zwar tauchte eine in Entwicklung befindliche Version des Grand Strategy Titels Victoria 3 im Internet auf und kursiert seitdem auf einschlägigen Raubkopier-Communities und solchen Torrents. Es handelt sich hier nicht um eine Demo, nicht um eine Vorschauversion, sondern das vollständige, wenn auch unfertige Spiel. Denn Victoria 3 hat noch nicht mal einen Release-Termin. Das ist tatsächlich noch in Arbeit und lange noch nicht fertig. Doch die Katze ist aus dem Sack. Offenbar gelang eine Beta-Version aus den Händen eines Game-Testers irgendwie in die Hände der Szene. Zuerst wurde der Leak auf dem Imageboard und generell Niveauvakuum des Internets 4chan verbreitet. Und das ist schon eine krasse Sache. Ein komplettes Spiel gerät vor Verkauf in die Hände der Ware-Szene. Das gibt es nicht oft. Bekannte Fälle sind etwa der Shooter Crisis 2 oder das Indie-Game Ghost Runner. Laut der Entwickler kursierten hier vor allen Dingen zunächst Videos aus diesem Beta-Bild, wodurch sich eben ein Interesse an dem geleakten Bild entwickelte, der dann weiter und weiter geshared wurde und inzwischen, ja, nicht mehr zu verhindern ist. Man kann hier die Milch nicht aus dem Kaffee rausrühren. Die Fans der Spielerei, die stürzten sich natürlich sofort auf all die Informationen, die Videos, Streams und Bilder aus dieser Version und diskutierten sie online ausführlich und auch recht kritisch. Die Entwickler finden das allerdings ziemlich ärgerlich und vor allen Dingen sinnlos. Nach anfänglichem Schweigen zum Thema äußerten die sich nämlich in einem Forenbeitrag zum Thema mit Zitat: Wie heißt das Sprichwort? Wir sind nicht sauer, wir sind enttäuscht. Zitat Ende. Und dann erklären sie auch ausführlich, wie sie die Sache sehen. Zitat: Wir verstehen, dass ihr euch auf das Spiel freut. Das tun wir auch und wir wollen es unbedingt mit euch teilen. Aber es gibt einen Grund, warum wir Victoria 3 noch nicht als Open Beta, Early Access oder Ähnliches veröffentlicht haben. Ja, das Spiel ist technisch gesehen in einem spielbaren Zustand, aber die derzeitige Unausgewogenheit und der mangelnde Feinschliff verdecken viele Aspekte der Spielmechanik und deren Zusammenspiel. Einige Interfaces sind mühsam oder machen einfach noch keinen Spaß. Es fehlt eine Menge entscheidender KI-Arbeit. Es enthält spielzerstörende Bugs und es hat nur die rudimentärsten Tutorials und Spielehilfen. Gerade bei einem zusammenhängenden Spiel wie Victoria kann ein einziger solcher Mangel einen negativen Dominoeffekt auf das gesamte Spielerlebnis haben. Zitat Ende. Der Post geht dann weiter darauf ein, dass jegliche Kommentare und auch Kritiken und Feedback am Beta-Bild den Entwicklern hier auch nichts Neues bringen würde. Die wissen über ihr Spiel Bescheid und die Probleme in den entsprechenden Versionen. Und man werde eben deshalb nur dann über einzelne Features im Spiel sprechen, wenn es soweit ist und man das auch innerhalb eines Dev-Blogs gut erklären kann. Denn man pflegt ja einen offenen Entwicklungsprozess und hatte ja auch vor, die Community näher zum Release in Form von Beta-Tests zu beteiligen. Inzwischen ist auch die ParadoxCon im September angekündigt, so eine kleine Fan-Hausmesse, und da wird auch in der Werbung dazu gesagt, die erste Möglichkeit, Victoria 3 zu spielen. Da hat man eben vorgehabt, erstmals Spieler ranzulassen. Die geleakte und daraufhin eben gecrackte und weit geteilte Version, die sorgte laut der Entwickler für ein falsches Bild des Entwicklungsprozesses und sei der beste Weg, dass Paradox in Zukunft weniger Einblicke in laufende Projekte geben wird. Am Plan für Victoria 3 wird sich nun aber erstmal nichts ändern. Man will das weiter peu à peu enthüllen und vorstellen. Das Team sei aber enttäuscht und demoralisiert, wie das alles lief. Außerdem hat Paradox Urheberrechte an der geleakten Version angemeldet und sorgte so etwa im offiziellen Subreddit des Spiels dazu, dass fortan nicht mehr über die Inhalte der geleakten Fassung von Victoria 3 diskutiert werden darf und dass man da generell nichts mehr über diesen Leak mitbekommt, weder Streams, Bilder noch irgendwelche Informationen. Am Ende dürfte der Schaden für die Entwickler nicht unbedingt finanzieller Natur sein. Die Strategietitel des Studios und Publishers haben eine loyale Fangemeinschaft, die sicher am Ende nicht die geleakte, unfertige Version dem finalen Spiel vorziehen wird. Aber der Vertrauensbruch und der Kontrollverlust über das Narrativ zum Spiel, die wiegen schwer. Alle Überraschungen sind nun versaut. Alle Features anschaubar, die Spielstruktur und der Umfang sind offengelegt, durchsetzt von unfertigen Systemen und massenhaft Bugs. Das ist nicht gerade die Art und Weise, wie ein Entwickler sein Spiel in der Öffentlichkeit präsentiert sehen will. Tja, Soweit zum Vorfall. Das ist passiert und das sagte Paradox dazu. Ich habe aber noch eine weitere Perspektive auf das Thema, nämlich die einer Person, die Fan der Reihe ist und die in die geleakte Version reingeschaut und sich ein Bild davon gemacht hat, wie die Community mit dieser Version umgeht. Und das ist auch irgendwie spannend. Der Eindruck, den Person X von dieser Version hat, der deckt sich mit dem, was die Entwickler selbst ansprechen und was man so im Netz findet. Die KI ist extrem unfertig. Es gibt viele Bugs, Tutorials und Tooltips fehlen, eine Spielerführung existiert noch nicht wirklich. Das Spiel steckt voller Platzhalter. Anscheinend ist das wirklich ein Entwicklerbild vom Ende März, also reichlich aktuell, und das Kerngameplay, also das Management und die Expansion von einem von über 100 Ländern von 1836 bis 1936, das funktioniert. Und das macht wohl jetzt schon Spaß. Und das hat interessante Aspekte und Überlegungen und Strategien, über die der Spieler nachdenken muss. Kriege und Welthandel als Mechanik seien derzeit aber noch nicht gut implementiert. Schon irgendwie interessant, solche geheimen Einblicke. Und hier müssen wir auch stets an die Mahnung der Entwickler denken, das ist lange noch nicht fertig. Das findet auch Person X spannend und freut sich herauszufinden, was sich in der Release-Version alles verändern wird. Auch sehr spannend fand ich all die Details rings um diese geleakte Version, die mir Person X so nannte. So bekam diese Fassung, um andauernde Abstürze zu verhindern, eine alternative Startdatei verpasst, welche die künstliche Intelligenz im Spiel dramatisch verschlechterte, was zum negativen Eindruck der geleakten Version beitrug. Die ist also letztendlich schlechter gelaufen bei den Leuten als bei den Entwicklern. Aber seitdem hat die Community damit begonnen, diese Fehler zu beheben und eine neue Exe-Datei für die geleakte Version an den Start gebracht. Und darüber bin ich wirklich baff. An der geleakten Version wird aktiv gearbeitet. Die Community fixt Bugs und arbeitet an der Lokalisation des Spiels. Die ist im Beta-Build bereits enthalten, aber eben nur in Ansätzen. Es dauerte nur 2 Tage, bis die Version ins Chinesische übersetzt wurde und seitdem wird sie in China rege gespielt und dort auch gestreamt. Heieiei, das ist schon irgendwie krass, zumal, und dazu kommen wir später, das auch echt eine Frage ist, wann und wie Victoria 3 nach China kommt. Hier ist vielleicht dann tatsächlich von einem wirtschaftlichen Schaden zu sprechen, falls sich diese geleakte Version da so wirklich durchsetzt, aber das kann ich schwer einschätzen. Ich finde es fast schon beeindruckend, wie emsig und wie umtriebig die Rare-Szene hier ist. Mir tut's am Ende für die Entwickler leid, aber ich fand das auch sehr spannend, mal einen kleinen Einblick darin zu bekommen, wie hier die eingeschworene Fangemeinde auf den Leak eines lange erwarteten Spiels reagiert. Hab deswegen auch sehr gern etwa die Kommentare unter den Forenbeitrag der Entwickler oder auch in den einschlägigen Fanforen und Subreddits zum Spiel oder zum Entwickler. Die habe ich wirklich sehr gerne verfolgt und das ist auch wirklich besonnen und positiv in Summe. Vorwurf: Kalifornischer Regierungschef soll sich ins Verfahren gegen Activision Blizzard eingemischt haben. Wir erinnern uns, seit Juli 2021 läuft eine Klage der kalifornischen Behörden für Arbeitsrecht und Wohnrecht gegen den Publisher Activision Blizzard, der seitdem auch im Begriff ist, vom Microsoft-Konzern geschluckt zu werden. Letzteres ist jetzt mal irrelevant. Es geht hier um den Gerichtsprozess, der seitdem andauert, in dem der US-Bundesstaat Kalifornien dem Management des Publishers vorwirft, sexuelles Fehlverhalten gegenüber weiblichen Angestellten geduldet und teils sogar gefördert zu haben, eine burschenschaftsähnliche Unternehmenskultur gepflegt zu haben und dass das Unternehmen bei Einstellung und Anstellung von Mitarbeitern diskriminierend gegenüber Frauen gehandelt habe. Der Fall sorgte für großes Aufsehen, für Proteste angesichts der zurückhaltenden ersten Reaktion des Konzerns. Er sorgte für zahlreiche weitere Enthüllungen und Vorwürfe und der Fall ist wichtig, denn hier klagt keine Privatperson, sondern ein US-Bundesstaat. Konkret der US-Bundesstaat, in dem ein Großteil der Tech-Branche seinen Hauptsitz hat. Das Urteil in diesem Prozess wird weitreichende Auswirkungen haben. Und jetzt kommen wir zur aktuellen Story. Jason Schreier berichtet am 13. April bei Bloomberg nun, dass es da brisante Entwicklungen in der Reihe der Kläger gäbe. Konkret habe die Anwältin Melanie Proctor, die für die kalifornische Arbeits- und Wohnrechtsbehörde an dem Fall arbeitet, ihren Job hingeschmissen. Und zwar aus Protest. Protest wogegen? Zuvor sei die Anwältin Jeanette Wipper, die Chefjuristin der Behörde, gefeuert worden. Und zwar vom kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom. Proctor und Wipper haben bereits Anfang April ihre Arbeit niedergelegt, damals jedoch ohne einen Grund zu nennen. Proctors Abschiedsmail an ihr Team erst, die erklärt, dass Wipper auf Druck des Gouverneurs gefeuert wurde und erklärt ihre Kündigung wiederum in Solidarität und Protest gegen diese Einmischung. Sie erklärt, dass Newsom und sein Team begannen, das Verfahren zu behindern. Zitat: Das Büro des Gouverneurs verlangte wiederholt frühzeitige Bescheide über Verfahrensstrategien und die nächsten Schritte für die Verhandlung. Zitat Ende. Später erklärt sie auch, dass diese Behinderungen noch schlimmer wurden, als sie erst erstmals im State Court erfolgreich waren und dass sie die Interessen von Activisions Anwälten ziemlich genau widerspiegelten. Das Büro des kalifornischen Regierungschefs Gavin Newsom, seine Rolle ist so ein bisschen wie die von Markus Söder, ne, in Deutschland, wenn man das überhaupt vergleichen kann, und das sind verschiedene Regierungsformen. Jedenfalls, sein Büro streitet die Vorwürfe kategorisch ab. Derweil erklärt Proctor, dass Whipper für ihre Versuche gefeuert wurde, die Unabhängigkeit der Behörde in diesem Verfahren zu wahren. Eine Sprecherin Whippers erklärte außerdem, dass Whipper nun ihre Rechtsmittel auslote, basierend auf dem California Whistleblower Act. Möglich also, dass sie noch weitere Insider-Informationen in der Hand hat und vielleicht sogar damit in die Öffentlichkeit geht oder zu einem Anwalt. Mit Jeanette Whipper verlässt eine Anwältin die kalifornische Behörde, die in den letzten Jahren gezielt spektakuläre Verfahren gegen große Tech-Unternehmen wie Tencent, Riot Games oder Tesla anstrebt. Einer Quelle Schreiers zufolge hatte sie intern einen sehr großen Respekt genossen und die Behörde zum Besseren gewandelt. Kritiker hingegen werfen ihr vor, zu aggressiv für eine Behörde vorzugehen. Bislang sind all ihre genannten Vorwürfe nur das. Vorwürfe, die nicht unabhängig bestätigt wurden und zu denen sich die Beschuldigten entweder gar nicht äußern oder alles abstreiten. Auf jeden Fall hat die Behörde mit dem Abgang Whippers und ihrer Kollegin Proctors hochkarätiges Personal verloren und es bleibt der bittere Nachgeschmack, dass hier vielleicht wirklich Activision Blizzard via irgendwelcher Beziehungen zum kalifornischen Regierungschef versucht, Einfluss auf den Verlauf dieses Verfahrens zu nehmen. Zuzutrauen ist es dem Konzern leider. In den Shownotes des Artikels verlinke ich euch einfach nur zufällig und nur zum Spaß noch eine weitere krasse Geschichte, wie im Jahr 2016 und 2019 die damalige Freundin des Activision Blizzard CEOs, Bobby Kotick, Druck auf das britische Klatschblatt Daily Mail ausübte, um zwei Stories über ihn zu verhindern, indem es um die einstweilige Verfügung gegen ihn geht, gegen Kotick, die ihm den Kontakt zu einer Ex-Freundin verboten hat. Privates Beef, auch nicht unbedingt eine super spannende Story, aber die Tatsache, dass da seine damalige Freundin aktiv auf die britische Presse zuging, um diese Story zu verhindern, ist schon brisant. Erst recht, wenn man sich klar macht, wer die damalige Freundin Kotick's war. Sheryl Sandberg, die ist nicht weniger als Chief Operating Officer, also praktisch Betriebsleiter von Meta, ehemals bekannt als Facebook. Uff. Nach langer Pause neue Spiele in China freigegeben. In Ausgabe 108 aus dem Herbst 2021, da berichtete ich ja mal über die strikten neuen Regeln, die den Gamesmarkt in China betreffen. Da geht es um Sperrzeiten für Minderjährige, die nur noch wenige Stunden pro Woche spielen dürfen. Da geht es um die Regulierung von Inhalten in Spielen, etwa um die, Zitat, Verweiblichung der Spieler zu unterbinden oder patriotische Werte zu fördern. Da gab es sogar so etwas wie ein Disziplinarverfahren gegenüber den größten Gamesherstellern des Landes, gegen Tencent und NetEase, die sich daraufhin auch öffentlich verpflichteten, besseren Jugendschutz anzubieten. Und vor allem, seit Juli 2021 wurden von den chinesischen Regulierungsbehörden, konkret von Chinas Behörde für nationale Presse und Publikationen, keine neuen Spiele mehr für den chinesischen Markt freigegeben. Und jetzt erst, über ein halbes Jahr später, ist damit Schluss. Am 11. April veröffentlichte die Behörde auf ihrer Website eine Liste von 45 neuen Spielen, die man jetzt für den chinesischen Markt freigegeben hätte. Darunter 5 PC-Spiele, ein Switch-Titel und der Rest sind Mobile Games. Allesamt handelt es sich um heimische Produkte, also Games chinesischer Entwickler, zumeist im Casual-Bereich. Das sind Titel wie Attack Rabbit oder Live Party, wenn man jetzt mal die chinesischen Titel 1:1 übersetzt. Also Zeugs, von dem ihr noch nie gehört habt und von dem ihr höchstwahrscheinlich nie hören werdet. Aber es war das erste Mal, dass die Behörde neue Spiele freigab, seit dem 22.07.2021. Und das reichte, um etwa den Börsenkurs der chinesischen Spielehersteller NetEase oder Bilibili im vorbörslichen Verkauf um etwa 8% in die Höhe zu treiben. Also wirklich, Reuters berichtet und die Kurse steigen. Investoren sehen das Wiederaufleben des Games-Freigabeprozesses in China als ein Zeichen der Lockerung des aktuellen, Lockdowns im chinesischen Spielemarkt. Da gab es zuletzt ja eher gruselige Meldungen, etwa wie sich Tencent im Januar an seine Community wandte und erklärte, dass minderjährige Spieler während des kommenden Monats insgesamt nur 14 Stunden zocken dürfen. Immer nur eine Stunde von 8 bis 9 am Abend, an Freitagen, Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen. Damit setzte dann Tencent die sportlichen Forderungen der chinesischen Behörden aus dem Herbst genauso um wie gefordert. Pikanterweise befinden sich unter den nun freigegebenen Titeln keine von den großen chinesischen Herstellern, wie eben NetEase oder Tencent, der beiden Buhmänner im Herbst. Aber diese Firmen haben einen großen Katalog bereits freigegebener, aber bislang noch nicht veröffentlichter Spiele in der Hinterhand, sodass man nicht zu viel in den Inhalt der aktuellen Liste hineininterpretieren sollte. Und auch solch extreme Pausen bei der Freigabe von Games sind in China nicht unbedingt einmalig. 2018 gab es eine Umstrukturierung bei den Regulierungsbehörden. Damals gab es 9 Monate lang keine neuen Freigaben für Games in China. So oder so ist die Lage auf dem chinesischen Gamesmarkt aber allemal kurios und bemerkenswert, zumal das der weltweit größte Markt für Videospiele ist. Microsoft arbeitet an Ingame-Werbeplattformen für Free-to-Play-Spiele. Dass Microsoft sich mit dem Thema Ingame-Werbung beschäftigt, ist nicht neu und auch nicht überraschend. Seit 2018 spricht das Unternehmen drüber, aber laut Business Insider scheinen die Pläne und Absichten bald Früchte zu tragen. Konkret soll im dritten Quartal 2022 ein hauseigener Werbeservice von Microsoft online gehen, mit dem Entwicklern von Free-to-Play-Spielen Ingame-Werbeflächen verkaufen können. Das Geschäft selbst funktioniert nicht groß anders als die Werbebranche anderswo im Netz. Es gibt Leute, die erstellen Inhalte, etwa Artikel oder Videos, und es gibt Anbieter, die ringsum diese Inhalte Werbung platzieren, etwa YouTube in Form von Werbeclips oder diverse Werbenetzwerke, etwa der deutsche Marktführer Ströer in Form von Werbebannern auf Websites. Und auch in Games und im Umfeld von Games gibt es bereits Werbung in Form von Product Placement, Werbeflächen in Spielemenüs oder in Spielkonsolenmenüs und eben auch tatsächlich Ingame-Werbeflächen. Es gibt auch eine große Vielzahl an Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten. Was Microsoft laut den Berichten zweier Insider nun plant, ist zum einen eine technische Lösung für die Platzierung von Werbung direkt in Spielen anzubieten, sodass Entwickler spezielle Flächen in ihren Spielen freihalten, entsprechenden Code von Microsoft implementieren und dann in den Xbox- und Windows-Store-Versionen ihrer Spiele dort automatisch Werbung platziert bekommen und dadurch eben Geld verdienen. Die Werbung wird von Microsoft selbst geliefert, wo wiederum Werbentreibende Anzeigevolumen buchen können. Neu sind solche Technologien nicht. Ingame-Werbung und entsprechende Dienstleister für diese Technik sowie für die Buchung und Auslieferung, die existieren bereits, etwa Yahoo oder der spezialisierte israelische Anbieter Anzu. Microsoft will nun auch einen Teil dieses Werbekuchens und wird Insider-Aussagen zufolge im dritten Quartal eben entsprechende Tools an Entwickler ausliefern. Ob Microsoft nun sofort plant, sich einen Teil der Werbeumsätze selbst abzuzwacken, darüber sind sich die Quellen von Business Insider uneins. Eine Person merkt an, dass Microsoft hier zunächst das eigene Werbenetzwerk auf- und ausbauen und nicht sofort Geld damit verdienen will. Der Plan aktuell ist, Entwickler von Free-to-Play-Spielen dazu anzureizen, die hauseigenen Tools zu nutzen, um mehr Geld mit diesen Spielen zu machen. Sicherlich wird das später aber anders aussehen, aber Microsoft scheint dieser Person zufolge zunächst den Dienst weit genug entwickeln zu wollen. Dazu zählt etwa auch, dass Werbemittel gewissen Ansprüchen genügen, um die Spielerfahrung nicht zu brechen. Man denke eben an Ingame-Plakate, die sich ganz gut in so zum Beispiel eine Open World einfügen. Und diese Werbeflächen sollen zunächst auch nur einem ausgesuchten Käuferkreis renommierter Marken angeboten werden. Der Artikel schließt damit, dass Microsoft ohnehin auch andere Werbefirmen geschluckt und mit Activision Blizzard ein weiteres Werbenetzwerk gekauft habe. Definitiv hat der Konzern hier also mehr vor, genau wie der Rest der Branche. Apropos Rest der Branche. Sony plant Werbung in PlayStation-Spielen. Am 20. April, also nur 5 Tage nach der Microsoft-Story, hatte der Business Insider dann eine nahezu identische Meldung. Nur geht es um den PlayStation-Hersteller, First-Party-Spieleentwickler und PSN-Betreiber Sony. Der Konzern arbeite ebenfalls mit AdTech-Firmen zusammen, um Werbung in PlayStation-Spielen zu ermöglichen. Geplant sei ein stattes Angebot Ende 2022. Im Gespräch sei das aber auch schon seit einigen Jahren, seit man über die PlayStation 5 spricht. Werbetreibende könnten dann, genauso wie es Microsoft plant, etwa virtuelle Plakate in Free-to-Play-Spielen auf PlayStation buchen. Die Details lesen sich fast identisch zu dem, was Microsoft laut Business Insider kocht. Es gibt einen begrenzten Marktplatz für freigegebene Marken, Werbemittel sollen nicht mit dem Gameplay brechen und genau wie bei Microsoft sei man bei Sony wohl um den Datenschutz besorgt. Die Werbetreibenden sollen also keine User-Daten erhalten. Noch sei nicht klar, ob Sony einen Anteil der Werbeeinnahmen behalten will. Außerdem sei man am Überlegen, ob man Entwickler und Publisher nicht zur Kasse bitten könnte, um Daten zur Nutzeraktivität auf PlayStation zu erhalten. Klingt irgendwie gruselig. Und genau diese Datengeschichte ist scheinbar auch der springende Punkt, der im Detail sehr viel über den Erfolg und Misserfolg dieser Dienste von Microsoft und Sony entscheiden wird. Werbetreibende lieben Daten. Wie ein Interviewpartner von Werbegiganten Omicron gegenüber Business Insider erklärt, sei es fraglich, ob man das Verhalten eines Nutzers, nachdem er ein bestimmtes Werbemittel im Spiel gesehen hat, hier auch wirklich nachverfolgen könne. Wie misst man also die Effizienz einer Kampagne? Bei YouTube-Werbung oder Werbebannern ist das super einfach. Klickt ein User drauf, wird das gezählt. Kauft er nach diesem Klick etwas, wird das ebenfalls mit dem konkreten Werbemittel verknüpft und kann analysiert werden. Aber wie findet man raus, ob es die Ingame-Bandenwerbung in einem Free-to-Play-Rennspiel war, die einen Spieler zum Kauf eines Softdrinks oder zum Abschluss irgendeines Abos brachte? Weitere Hürden für die Technologie sei außerdem, Entwickler davon zu überzeugen, ihre Spiele für derlei Systeme herzugeben und Werbetreibende zu finden, die da mitmachen. Viele Marken etwa haben kein Interesse, in einem Umfeld Umfeld gesehen zu werden, wo es etwa um erwachsene Inhalte wie Gewaltdarstellungen geht. Am Ende halten wir fest, Sony und Microsoft planen, ihre eigenen Tools und Angebote für Werbung in Spielen anzubieten, die Sache vielleicht auch für Entwickler etwas zu vereinfachen. Gerade Sony sah wohl während der Pandemie klar den Trend hin zum Free-to-Play-Spiel und sieht da eine Möglichkeit, diesen Markt weiter zu kräftigen. Ingame-Werbung würde in der Theorie dem Entwickler solcher Spiele mehr Umsatz bringen, Sonys Konsolen mehr solche Spiele bringen und vielleicht auch Umsatz durch eine Vermittlungsgebühr später. Die Werbebranche, sie findet immer einen Weg und was Sony und Microsoft da planen, das scheint mir fast irgendwie, unausweichlich zu sein. Nachdem Microsoft bereits intern mit Werbeeinblendungen im Windows Explorer für Windows 11 experimentierte und nachdem Smart TVs inzwischen eigene Bannerwerbung über das Live-TV-Bild einblenden, da kann's nur schlimmer werden. Freut euch an dieser Stelle aber bitte über die europäische Datenschutzgrundverordnung, die zumindest dem übelsten Wildwuchs und dem fiesesten Datenmissbrauch hierzulande einen gewissen Riegel vorschieben dürfte. Dennoch nicht gerade die tollsten Aussichten. Sorry, Leute. Kaufland bietet PS5 mit dickem Aufpreis an. Auch über ein Jahr nach ihrem Release im November 2020 ist Sonys PlayStation 5 nach wie vor schwer zu bekommen. Werden bei einem Händler mal Kontingente frei, dann sind die meist binnen Sekunden ausverkauft. Wer keine Apps nutzt, um automatisch benachrichtigt zu werden, wenn irgendwo Konsolen zu haben sind, der hat kaum eine Chance. Und selbst dann ist es ein Glücksspiel, ob man wirklich eine bekommt. Ich habe vor einigen Wochen mal bei einem dieser Drops in der virtuellen Warteschlange von Müller, der Website von der Drogeriemarke Müller, mich eingereiht, etwa eine Minute nach dem Alert, also dass es da irgendwie PS5 zu kaufen gibt. Ich hatte den Wartelistenplatz irgendwie 20.000 und noch was. Krass. Also, die Nachfrage nach Sonys PS5 und auch nach Microsofts Xbox Series Modellen, die übersteigt immer noch deutlich das Angebot und das hat Auswirkungen. Über das Phänomen des Scalping habe ich hier im Magazin ja schon mal berichtet, dass eben Leute im großen Stil und mit Hilfe automatisierter Skripte Online-Konsolen kaufen, um sie dann im Gebrauchtmarkt mit reichlich Gewinn wieder abzustoßen. Dass nun aber ein deutscher Einzelhändler da mitmachen würde? Aber genauso geschah es Anfang April auf der Website von Kaufland, Tochter der Schwarzgruppe, zu der auch Lidl gehört. Da gab es dann plötzlich im Kaufland.de Onlineshop PS5 zu kaufen. Direkt lieferbar, allerdings zu Preisen von 800, 900, teils über 1000 Euro und damit dramatisch über der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers Sony. Der liefert eigentlich seine Kontingente direkt zu einem gewissen Einkaufspreis unter dem Verkaufspreis an seine Händlerpartner und die verpflichten sich dafür, die Konsole für 499 Euro in der Disc-Version und 399 als Digitalversion zu verkaufen. Das sind ja auch die offiziellen Preise, die Sony für diese Hardware bewirbt. Angesichts der Nachfrage und des hohen Preises, die bei eBay und Co. gezahlt werden, ist das sicher nicht allzu befriedigend für die Händler, aber so ist halt der Deal. Drum gab es in den letzten Monaten auch sehr viele Händler, die die Konsolen nicht allein, sondern als Bundle mit allerlei Spielen und Zubehör zu meistens recht unattraktiven Preisen oder mit einem nicht gerade begehrenswerten Inhalt so kombiniert haben, weil sie damit noch ein bisschen mehr Marge gemacht haben und angesichts der Konsolenknappheit haben sich diese Bundles immer noch ratzfatz ausverkauft. Wieso aber jetzt das? Wieso jetzt Mondpreise beim Kaufland Online-Shop? Die Antwort ist zweigeteilt und Petra Fröhlich von gameswirtschaft.de hat sie in einem Artikel schön aufbereitet. Zum einen ist die Kaufland-Website seit der Übernahme von real.de auf Wachstumskurs und dabei konkret als Online-Marktplatz konzipiert, wo mehr als 7000 Händler ihre Waren anbieten, vergleichbar mit dem Amazon Marketplace. Und genauso wie beim Amazon Marketplace hindert diese Händler nichts daran, Mondpreise für ihre Konsolen zu verlangen, da die in der Regel keine Vereinbarungen mit Sony haben und ihre Konsolen wohl auch nicht direkt von Sony beziehen, sondern anderswo zum UVP kaufen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme etwa gibt es die billigste PS5 in der Disc-Version für 837,79 Euro. Verkäufer ist Lage Studios und der hat auch noch teure Switch-Konsolen und Grafikkarten weit jenseits der 2000 Euro im Angebot. Es ist ein Scalper-Account, das kann man nicht anders sagen. Und dazu gibt es noch viele weitere Angebote für die Konsole. Wer will, kann die jetzt bei Kaufland.de kaufen, aber eben für 850 bis 1000 Euro. Hier verdient dann Kaufland.de als Plattform mit, genau wie etwa eBay via einer Gebühr für die Händler, die dort anteilig gezahlt wird. Dann gab es aber noch den zweiten Fall, den Fall dieser einen PlayStation 5 für 1.052,37 Euro Versand kostenlos. Das Angebot gab es Anfang April auf der Website und als Verkäufer stand da tatsächlich Kaufland. Potzblitz. Und da wären wir bei Antwort 2. Kaufland verkauft nicht nur hin und wieder Bundles oder Konsolen zum Herstellerpreis, sondern auch über andere Händler erworbene Konsolen mit dem dicken Aufpreis. Konkret übernimmt das wiederum die Tochter SDL Alpha 6. GmbH. Das ist ein Unternehmen, das gehört zur E-Commerce-Sparte von Kaufland, / diesem Schwarzkonzern. Und weil die ihre Konsolen eben nicht direkt bei Sony, sondern bei anderen Händlern kaufen, muss sich Kaufland in dem Fall nicht an den offiziellen Preis der Konsole richten. Dann wäre ja keinerlei Marge für den Händler drin. Und da die Nachfrage so hoch ist, bietet Kaufland solche Konsolen eben mit stattlichen Aufpreisen an. Warum Kaufland das macht? Gegenüber Gameswirtschaft.de erklärt das Unternehmen, Zitat: "Leider können wir nicht bei allen Angeboten einen UVP-Preis garantieren. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir uns aktuell dafür entschieden, diese Artikel trotzdem anzubieten und unseren Kunden so die Möglichkeit zu bieten, an eine der begehrten PS5 zu kommen." Zitat Ende. Tja, man hat sich also entschieden, PS5 zu Scalping-Preisen anzubieten, wegen der hohen Nachfrage, aus Nächstenliebe sicherlich. Naja, es ist interessant zu sehen, wie hier ein Händler, der erst seit einigen Wochen überhaupt die PS5 im Angebot hat und der auch tatsächlich manchmal welche zum UVP oder in Bundles anbietet, direkt beim heiteren Scalping mitmacht. Dreist, aber auch irgendwie verständlich. Ich bin mir sicher, das Management von Mediamarkt, Saturn und Co. kann angesichts der Graumarktpreise für die neuen Konsolen nachts nicht gut schlafen, da Händler sie halt direkt beim Hersteller beziehen und da sich an die Preisabmachung halten müssen und wenig daran ändern können. Immerhin verspricht auch Kaufland, zukünftig Konsolen zum Originalpreis anzubieten, wenn wieder mal welche direkt von Sony geliefert werden. Was bleibt, ist zum einen ein gewisses Geschmäckle und zum anderen die Gewissheit, dass es mit der Verfügbarkeit der neuen Spielkonsolen so schnell nicht besser zu werden scheint. Das ist übrigens eine meiner größten Fehleinschätzungen überhaupt in den letzten Jahren. Ich war mir vor dem Launch der PS5 ja sicher, dass man einige Monate später problemlos eine kaufen kann. Tja, da lag ich ja mal krass daneben. Kommen wir nun zum Finale des Magazins, der feierlichen Verlesung der Release-Termine für die kommenden 2 Wochen, konkret bis einschließlich 6. Mai und natürlich ohne Gewähr und erst recht ohne Vollständigkeitsanspruch. Ich nehme das Magazin halt immer gern zum Anlass zu gucken, was denn bald so kommt. Das mache ich für mich, aber ich lasse euch auch dran teilhaben. Also los geht's am 26. April mit 2 PC-Titeln. Einmal Dune Spice Wars, ein 4X-Aufbaustrategiespiel im Universum von Frank Herberts Dune. Ihr wählt also eines der Herrschaftshäuser auf dem Planeten Arrakis, wo die begehrte Ressource Spice gefördert wird und ringt darum, als Sieger aus der Sache rauszugehen, durch Wirtschaft, Politik oder Eroberung. Das Spiel stammt vom Northgard-Entwickler Shiro Games aus Frankreich und wird zunächst für etwa 1 Jahr lang im Early Access sein. Das Early Access Programm verlassen wird am gleichen Tag King Arthur's Knight's Tale, ein düsteres Taktikrollenspiel der Van Helsing-Macher. Die Handlung orientiert sich an der Artus-Sage, aber ihr spielt nicht Artus, sondern seinen Gegenspieler, den Dunklen Ritter. Gameplay wie auch Spielstruktur scheinen sich hier stark an die XCOM-Reihe zu orientieren, sprich rundenbasierte taktische Kämpfe und zwischendrin Burgenbau und Metaspiel, freilich ergänzt um allerlei Rollenspielelemente. Im Early Access kam es bislang ganz gut an. Am 27. April gibt's The Stanley Parable Ultra Deluxe für alle Plattformen. Das ist ein Remaster des gleichnamigen absurden Walking Simulators von 2013, also The Stanley Parable, das ich wirklich sehr, sehr, sehr gut fand. Ich finde, The Stanley Parable sollte man gespielt haben. Ihr steuert darin einen gesichtslosen Angestellten. Ihr steuert im Spiel einen gesichtslosen Büroangestellten durch ein immer bizarrer werdendes Großraumbüro und euer Tun wird konstant von einem einprägsamen Sprecher kommentiert und ihr steht vor der Wahl. Tut ihr das, was die Stimme sagt, dass ihr es tun werdet, oder brecht ihr mit ihr? Und was da passiert, ist einfach herrlich kreativ, lustig, überraschend, unerwartet. Die Ultra Deluxe Version ist nun zum einen das erste Erscheinen von The Stanley Parable auf der Konsole. Sie bringt mehr Inhalte mit, etwa auch neue Enden, und wurde von Grund auf neu gebaut. Während das Originalspiel in der Source Engine lief, kommt die Ultra Deluxe Variante als Unity Engine Spiel daher, mit durchweg aufgehübschter und neu gestalteter Grafik. Bin sehr gespannt, was sich dann noch drin versteckt, und ich freue mich sehr, dass dieses Spiel einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Am 27. April, da kommt auch noch ein weiteres PC-Spiel am Ende seiner Early Access Phase an, Vampire the Masquerade Bloodhunt, ein Battle Royale Mehrspielerding im World of Darkness Universum. Und naja, es ist der Überlebenskampf der Vampir-Clans. Ihr sucht euch einen Clan aus, der zu eurer Spielweise passt, und macht die Dächer und Straßen Prags unsicher, bis nur noch einer übrig bleibt. Ihr könnt euch mit anderen Spielern zusammenschließen, ihr könnt alleine spielen, ihr könnt offensiv spielen, ihr könnt schleichend im Schatten vorgehen. Inszeniert ist es als Third-Person-Shooter und zeitgleich zum Ende der Early Access-Phase kommt das Ding auch für die PS5 raus. Am 28. April kommt ein Indie-Klassiker, der damals 2013 das Genre der Roguelite-Games mit groß gemacht hat. Und dieser Indie-Klassiker, der bekommt Nachfolger am 28. Rogue Legacy 2 für PC und Xbox. Wieder ist es ein 2D-Sidescroller mit allerlei Hüpf- und Kampfherausforderungen, in denen ihr allerlei Rittersleute und andere Charakterklassen spielt, die sich in einem riesigen, prozedural generierten Dungeon die Zähne ausbeißen. Wie im Vorgänger ist hier der Clou, nach eurem unweigerlichen Ableben versucht ihr es mit einem eurer Nachkommen erneut. Und das heißt, teils zwischen Not und Elend zu wählen. Nehmen wir den Kurzsichtigen, für den alles in weiter Ferne unscharf dargestellt wird, oder nehmen wir jemand mit Alzheimer, dann fehlt die Karte im Spiel. Oder nehmen wir jemand mit einer Leseschwäche, wodurch die Texte im Spiel unleserlich werden. Es scheint mir, als würde der Nachfolger diesem witzigen Rezept nicht viel Neues hinzufügen, außer ein paar neuer Charakterklassen und anderen Kleinigkeiten, aber manchmal muss man an einem guten Rezept ja auch nichts ändern. Nintendo-Fans bekommen am 29. April mal wieder einen Grund zu sagen, hier guck mal, es erscheinen ja doch immer wieder First-Party-Exklusivspiele für die Switch. Und sie werden sich einreden, dass Nintendo Switch Sports eine gute Wahl war. Okay, das ist jetzt arg frotzelig. Keine Ahnung, ob Nintendos sportliche Minispielsammlung vielleicht sogar ein echter Partykracher ist. Aus der Ferne aber wirkt der Mix aus Tennis, Bowling, Schwertkampf, Fußball, Volleyball, Badminton und später als Gratis-Update auch Golf. Das wirkt bieder. Und sehr an Wii Sports angelehnt. Und das hat halt echt viele Jahre auf dem Buckel. Wieder gibt's dabei allerlei Bewegungssteuerung und auch Online-Multiplayer, aber naja, vielleicht ist es wirklich ganz nett, ich weiß ja nicht. Am 3. Mai erscheint ein pixeliges Dungeon-Crawler Roguelite. Nein, halt, nicht gleich wegnicken. Loot River hat einen Kniff und der ist ebenso bescheuert wie interessant. Ihr metzelt euch durch einen Kerker mit allerlei Wasserflächen. Wird gezeigt aus der Top-Down-Perspektive, es gibt jede Menge Gegner, ein Echtzeit-Kampfsystem, die klassische Roguelite-Struktur. Aber Loot River, ne, das ist halt ein Fluss, auf dem allerlei Plattformen und Bodenfliesen und Holzstege verteilt sind. Und mittels eines Artefakts könnt ihr die wie die Teile eines Puzzlespiels hin und her schieben. Ihr trifft also ein Schiebepuzzle auf Actionspiel. Und das sieht im Trailer echt super kurios aus. Etwa indem ihr euch mittels Bodenplatte von einem Flussufer zum anderen bewegt, während die Gegnerschar einen Umweg außenrum macht und so ihr euch die vom Leib haltet. Oder indem ihr den Angriffen eines Bosses ausweicht, nicht indem ihr eure Spielfigur bewegt, sondern indem ihr den Boden bewegt und aus dem Weg des Angriffs schiebt. Das sieht super kreativ aus. Ich frage mich, ob sie das gut steuert, aber weiß ich nicht. Allein für den Trailer habe ich dieses Spiel hier reingenommen. Das kommt für PC und Xbox. Ich bin super gespannt. Dann habe ich noch zwei Titel auf meiner Liste, die beide am 5. Mai erscheinen. Track to Yomi etwa. Das ist ein Samurai-Actionspiel, ganz im Stile der Akira Kurosawa-Filme. Also in Schwarz-Weiß gehalten, mit dem typischen Flackern von Filmprojektionen. Entwickler ist Samurai Warrior Studio, Flying Wild Hog, und spielerisch ist es ein Side-Scrolling-Actionspiel mit einem simplen Kampfsystem, bei dem ihr vor allem die Körperhaltung der Gegner lesen und mit gut getimten Schwerthieben parieren müsst. Das sieht aus der Ferne wie ein Titel aus, der Stil über Substanz setzt. Aber erstens kann ich mich da irren und zweitens muss das ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Ich bin gespannt, das Ding kommt für PC, PlayStation und Xbox. Zuletzt hätten wir dann noch Warhammer 40.000 Chaos Gate Daemon Hunters für PC. Was für ein Zungenbrecher. Das Ding ist ein rundenbasiertes, taktisches Rollenspiel im Warhammer 40k-Universum, das für seine überzeichneten Charaktere, Fraktionen und Konflikte genauso bekannt ist, wie für die meist eher schwachen Videospielumsetzungen. In diesem Ding, den Namen werde ich jetzt nicht wiederholen, schickt ihr die Grey Knights, eine Art Spezialeinheit, in den Kampf gegen die Mächte des Chaos. Und um es kurz zu machen, es scheint eine XCOM-Kopie zu sein. Sieht auch ganz gut aus und hier gibt's auch einen Unterschied zu XCOM. Hier fehlt das Element des Glücks oder des Zufalls. Ihr wisst vor dem Auslösen eines Skills oder eines Angriffs immer ganz genau, welche Auswirkungen er haben wird. Und ich weiß jedenfalls ganz genau, dass ich gleich Feierabend habe. Dazu muss ich aber erst noch diese Aufnahme hier beenden, zurechtzupfen und dem Backend unserer Website und diverser anderer Services zuführen. Dann lehne ich mich zurück, mach mein Feierabendbier auf und wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Danke, dass ihr unser Projekt so fabelhaft unterstützt. Ich hoffe, ihr habt bis zum nächsten Magazin eine wunderbare Zeit mit euren Games, mit euren Freunden und mit unseren Podcasts. Bis dahin.